Liebe Freunde, eines Tages bekommt der David, wisst ihr, wer David war? David war der König von Israel, der hat so 1000 Jahre vor Jesus gelebt. Also der bekommt Besuch, und zwar von einem Propheten. Wisst ihr, was ein Prophet ist? Die meisten denken ja, Propheten sind Leute, die sowas über die Zukunft voraussagen. Das machen die manchmal auch, aber das ist bei einem biblischen Propheten nicht die Hauptsache. Propheten, das sind nicht so die Wetterfrösche vom lieben Gott, sondern das sind die Sprecher Gottes. Menschen, die im Auftrag Gottes reden, und zwar so reden, dass sie in das Herz des Hörers treffen. Und so einer war der Prophet Nathan. Der kommt also zum David. Zweiten Buch Samuel steht das, Kapitel 12. Und erzählt dem folgende Geschichte. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er behandelte es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der es nicht fertig, von seinen eigenen Schafen und Rindern etwas zu nehmen, um dem Gast ein Essen zuzurichten, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und das richtete er dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. An dieser Stelle hält der König David nicht mehr aus und fällt dem Nathan ins Wort. Schon die ganze Zeit war der David auf seinem Königsstuhl hin und her gerutscht. Der hatte nämlich als oberster Richter Israels auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Der merkte natürlich sofort, dass das, was der Reiche dem Armen da angetan hatte, eine ziemliche Schweinerei war. Und da begann er sozusagen vor sittlicher Entrüstung zu kochen. Und da hat er den Nathan einfach in seiner Erzählung unterbrochen und hat auch schon das Urteil gefällt. So wahr Gott lebt, dieser Mann muss sterben, der das getan hat. Und außerdem soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Ja, der David, der kennt sich aus im bürgerlichen Strafgesetzbuch von Israel. Der weiß die entsprechenden Paragraphen aus dem FF. Vierfach muss in so einem Falle das Schaf bezahlt werden, so steht es im Gesetz. Und überhaupt, da gibt es also gar nichts nachzudenken und gar nichts zu diskutieren. Der Fall, der liegt ja ganz klar. Der Kerl, der das gemacht hat, der kriegt die Todesstrafe. Der Fall ist klar. Merkwürdig, der Fall des anderen, der ist uns immer gleich klar. Dass die Meiern und die Schulzen und die Lehmann von nebenan, dass die mal sich ändern müsste und Buße tun muss, das wissen wir natürlich sofort. Die Schuld des anderen, die sehen wir immer überdeutlich. Bloß wenn es um uns selber geht, da merken wir meistens nichts. Der David merkt gar nicht, dass es um ihn geht. Der kapiert überhaupt nicht, dass hier sein Fall zur Debatte steht. Und deshalb sieht sich der Prophet Nathan genötigt, mal ein bisschen deutlicher zu werden. Und als der König so im Brustton der Überzeugung sagt, also der Mann, der das getan hat, der muss sterben, da sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Und da klingelt es beim David. Und da weiß er Bescheid. Und für die unter euch, die in der Bibel nicht so gut Bescheid wissen, will ich jetzt mal erzählen, was der Nathan meint. Der Nathan spielt hier auf eine Geschichte an, die sich ungefähr vor einem Jahr ereignet hat. Die Geschichte ist nicht ganz jugendfrei. Wir haben ja keine kleinen Kinder hier unter uns. Ich kann das also ganz offen erzählen. Also es ist jetzt ein Sexkrimi übelster Sorte, so noch unterhalb des Bildzeitungsniveaus. Also, an einem schönen Sommerabend, nachdem der David den ganzen Nachmittag gepennt hatte und er dann mal aus der Hütte rauskommt, da erging sich seine Majestät, der König David, auf dem Dachgarten seines Palastes. Und während der den obersten Knopf seiner Uniform öffnete, da schloss er genießerisch die Augen und lauschte auf den Ruf eines Uhus. Denn der Uhu war damals noch nicht in der Tube. Und er atmet so die würzige Abendluft ein. Und als er die Augen wieder öffnet, da lässt er die Luft entweichen in Form eines anerkennenden Pfiffes. Also ungefähr so. Als er die Augen öffnet, da sieht er nämlich im Nachbargrundstück eine Frau. Und die ist bei der Wäsche. Und zwar wäscht sie sich selber. Es gibt also einiges Interessantes zu sehen. Dass der David das sieht, da kann er ja nichts dafür. Ich meine, man wird ja wohl noch mal auf seinem eigenen Balkon ein bisschen frische Luft schnappen dürfen. Aber dass er nicht weg, sondern dass er noch hinsieht, dafür kann er das. Dass du, wenn du hierher in die Lutherkirche fährst, überall die Einladung und die Bilder zur Erotikmesse siehst, da kannst du nichts dafür. Du kannst ja nicht blind im Auto fahren. Aber ob du dann zur Erotikmesse fährst und dich volllädst mit dem ganzen Scheiß, der dein Leben kaputt macht, oder ob du in die Lutherkirche kommst, wo du das Wort Gottes hörst, das ist dann deine Entscheidung. Für den ersten Blick kannst du nichts. Aber für den zweiten und den dritten und deine Entscheidung, die dann kommt, dafür bist du verantwortlich. Wir können ja alle nichts dafür, dass uns ständig gut aussehende Menschen des anderen Geschlechts über den Weg laufen. Da können wir schließlich nichts dafür. Und es gibt nun mal so den Typ von Mädchen und Jungen, die es ständig darauf anlegen, die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts zu erregen. Also am schlimmsten sind die, die das nur mit einem frommen Augenaufschlag verbinden. Also sowas geht einem nur total auf die Ketten. Die tun so, als ob sie zum Herrn Jesus wollen, wollen aber nur zum Herrn Pfarrer. Solche frommenden Schnepfen, die muss man also eiskalt abfahren lassen. Zum Beispiel kommt mal eine zur Frau und sagt, Herr Pfarrer, wenn ich mich im Spiegel betrachte, da erfreue ich mich immer so an meiner Schönheit. Ist das eine Sünde? Und dann sagt der Pfarrer, nein, Irrtum ist keine Sünde. Oder? Es kommt ein Junge zum Pfarrer. Und er sagt, Herr Pfarrer, würden Sie mit mir darum beten, dass ich eine Frau bekomme? Und er sagt der Pfarrer, ach, das ist gar nicht nötig. Alle Jungs, die so einen spitzen Mund haben wie Sie, die kriegen doch sowieso eine Frau. Ja, und was ist denn mit denen, die keinen spitzen Mund haben? Na, die kriegen zwei. Ja, warum haben Sie mir denn das nicht gleich gesagt? Antwortet er dann. Also wie gesagt, dass uns dauernd gut aussehende Menschen des anderen Geschlechts über den Lebensweg laufen, dafür können wir nichts. Aber dass wir denen nachgaffen, dafür können wir was. Der David, der gafft und der vergafft sich. Es war, wie Manfred Krug auf seiner Ehebrecherplatte gesungen hat, es war nur ein Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Augenblick zu viel. Und der wird diesem Mann zum Verhängnis. Jesus hat mal gesagt, wenn einer eine Frau, also gemeint ist eine verheiratete Frau, ansieht und sie haben will, dann hat er mit ihr in seinem Herzen die Ehe schon gebrochen. Der Ehebruch, der geht doch nicht erst dann los, wenn du den anderen im Bett hast, sondern das spielt sich doch schon in der Fantasie ab. Der geht doch schon dann los, wenn du durch die Stadt fährst und bei jeder Ische, die du siehst, auf deine Hupe drückst. Und was sich dann in deinem Gehirn abspielt an Fantasie, das ist doch das eigentlich Entscheidende. Im letzten Krieg, als die meisten Männer an der Front gewesen sind, da sang die Zara Leander, die dürfte nicht verwechseln mit der Vicky Leandros, mit dieser personifizierten Tränendrüse der deutschen Seele. Die Zara Leander, die hatte so eine ganz tiefe Stimme und mit dieser herrlichen, tiefen Stimme hat er ein Lied gesungen, das hieß »Kann denn Liebe Sünde sein?« Und die hat mit diesem Schlager hat die ungezählten deutschen Ehepaaren ein Alibi für den Ehebruch verschafft. Es ist doch immer wieder die gleiche Platte. Die hat die Zara Leander drauf gehabt und die hat der Manne Krug drauf gehabt und die hatte schon der olle David drauf. Erst zieht er hin und pfeift und dann braucht er nur noch seinen Dienern zu pfeifen und dann flutscht die Sache. Man holt die Batzeba, so heißt die Dame, man holt sie ins königliche Bett. Man schläft zusammen, man wird schwanger und dann hat man noch ein kleines Problemchen zu lösen. Die Frau Batzeba ist nämlich verheiratet und zwar mit einem Ausländer, mit einem Legionär. Und der ist gerade draußen beim Manöver. Der kommt nämlich jetzt als Vater dieses gezeugten Kindes nicht in Frage. peinliche Situation. Bathseba schickt einen Zettel ins Königshaus, ich bin schwanger. Was nun? Jetzt muss sich David was einfallen lassen. Die Abtreibung jedenfalls in dem Stil, wie wir sie heute kennen, die war damals noch gar nicht so richtig erfunden. Also so tief ist die Menschheit erst in der Moderne gesunken, dass sie ihre eigene Nachkommenschaft millionenweise im Mutterleib umbringt. Das haben die damals noch nicht so drauf gehabt. Der musste sich was anderes ausdenken. Und da hat König David eine Idee. Er gibt dem Uriah, so heißt der betrogene Ehemann, einen Sonderurlaub, dass er mal nach Hause kommen kann und damit er eben mal bei seiner Frau übernachten kann. Ich weiß nicht wieso, aber jedenfalls der Uriah, der riecht Lunte. Der weigert sich zu Hause bei seiner Frau zu übernachten und schläft vor der Tür von David. Der redet ihm am nächsten Tag gut zu und sagt, hör mal zu, du wirst deinen Urlaub nicht hier draußen auf der Schwelle verbringen, geh noch mal zu deiner Frau nach Hause und so. Nichts zu machen. Am übernächsten Tag, da macht der David ihn besoffen. Es ist nichts zu machen. Uriah pennt ostentativ auf der Schwelle des Palastes vom König David. Und dem wird das allmählich lästig. Und dann schickt er ihn eben wieder raus an die Front und schickt einen Brief mit an den Hauptmann vom Uriah. Und in dem Brief steht drin, stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und dann zieht euch hinter ihn zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Und genau so wird es gemacht. Führer Befehl, wir folgen dir. Und wie der Zufall doch so spielt, wird der Uriah im passenden Moment an der Mauer erschossen. So steht es hier in der Bibel, wisst ihr denn nicht, dass von der Mauer geschossen wird? Naja, der David, der hat das ganz genau gewusst. Und der hat natürlich auch den tragischen Tod dieses Ausländers an der Mauer da bedauert. Und er versteht es auch, die Witwe zu trösten. In seinem Bett tröstet er sie. Er nimmt sie sich offiziell zur Frau. Und fertig ist die Bild-Zeitungs-Story. Gastarbeitersfrau wird Königin. Das war alles, wie gesagt, ein Jahr her. Und da war schon ziemlich Gras drüber gewachsen. Natürlich wusste die gesamte Bevölkerung Bescheid, wie der Uriah in Wirklichkeit umgekommen war. Also kein Mensch glaubte den offiziellen Zeitungsberichten, so schwarze Anzeige gefallen für Volk und Vaterland. Jeder wusste, was gelaufen ist, aber keiner wagte sich offen darüber zu reden. Man hat höchstens hinter der vorgehaltenen Hand drüber geflüstert. Am besten, man schwieg. So wie wir alle jahrzehntelang geschwiegen haben. Wir haben alle gewusst, was an der Mauer passiert. Wir haben ja im Westfernsehen die Toten gesehen, die haben sie uns da gezeigt, aber wir haben alle geschwiegen. Auch Gott hat damals geschwiegen. Gott schweigt manchmal sehr lange. Gott schweigt manchmal jahrelang. Aber eines Tages, da fängt Gott an zu reden. Eines Tages, da steht unsere alte Schuld riesengroß vor uns auf. Eines Tages schickt Gott uns einen Nathan oder einen Lehmann oder irgendeinen anderen Mahner, der uns dann solche unangenehmen Fragen stellt. Zum Beispiel, wie war denn das voriges Jahr, als dein Mann beim Bund gewesen ist? Und wirst du die Abende mit dem anderen Mann bloß so harmlos als einen Flirt bezeichnen? Oder willst du nicht mal zugeben, dass es ein Ehebruch gewesen ist? Oder wie war denn das bei dir, als du im Urlaub gewesen bist und die Nächte da in Italien, die heißen Nächte, mit jemandem verbracht hast und die hat dir dann geschrieben, sie hätte was abgekriegt? Was nun? Hast du nicht zurückgeschrieben? Lass das Kind wegmachen? Und willst du dich immer noch rausreden und vornehm sagen, ja, wir haben einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen? Oder willst du nicht endlich mal zugeben, dass es ein ganz gemeiner Mord gewesen ist? Abtreibung ist Mord. Oder falle ich euch allmählich auf den Wecker, wenn ich immer wieder dieselben alten Beispiele anbringe? Ja, denkt ihr vielleicht, der David war begeistert, als der Nathan mit dieser alten Geschichte bei ihm auftauchte? Der David dachte, er wäre am Ziel, dabei war er am Ende. Der hatte den Ehemann aus dem Weg geräumt, aber jetzt stellt sich ihm der Prophet Gottes in den Weg. Der David, der hatte alle Spuren so schön verwischt, der dachte, das wäre alles längst verjährt. Und so denkst du über deine Schuld vielleicht auch. Aber ich muss dir sagen, bei Gott verjährt gar nichts. Gott hat keinen Alzheimer. Das ist kein verstaubter Trottel, dessen Notizbücher alle verschwunden sind und der nicht mehr durchguckt. Dessen Gedächtnis funktioniert einwandfrei. Es gibt bei Gott kein Vergessen, es gibt bei Gott keine Verjährung, aber es gibt bei Gott eine Vergebung. Nämlich für die Menschen, die ihre Schuld bereuen, gibt es bei Gott Vergebung, Entlastung, Freiheit von Schuld und die Chance eines Neuanfangs. Bei Gott verjährt jedenfalls gar nichts. Gott sagt jahrelang nichts. Aber plötzlich gräbt er die alten Geschichten wieder aus. Du kannst jahrelang, du kannst vielleicht jahrzehntelang durch dieses Leben gehen mit deiner Schuld. Du kannst mit deiner Schuld sogar aus diesem Leben gehen, aber das ist ein elendes Sterben. Denn deine Schuld, die musst du ja mitnehmen. Mit deiner Schuld musst du ja nochmal im Gericht vor Gott erscheinen. Da wird ja nochmal über das geredet, was du im Leben falsch gemacht hast. Und deswegen ist der entscheidende Punkt im Menschenleben, dass das, was falsch gelaufen ist, vor Gott bekannt wird und vergeben wird, damit es weg ist, damit du rein kannst ins Reich Gottes. Das ist die Chance, die dir heute Abend angeboten wird. Denk jetzt ja nicht, du wärst hier nicht gemeint und die Geschichte von David, die würde dich überhaupt nichts angehen, weil du weder einen Ehebruch begangen hast noch einen Mord. Okay, das mag ja sein. Es gibt viele Menschen, die haben es nie bis zum Ehebruch gebracht, weil sie gar keine Gelegenheit dazu hatten oder weil sie zu feige dazu gewesen sind. Aber die haben in ihren Gedanken genau das gemacht, was andere in Wirklichkeit getan haben. Und da ist überhaupt kein Unterschied. Und deswegen verlegt Jesus auch die ganze Diskussion nicht ins Ehebett, sondern in den Kopf rein, ins Herz, was sich da abspielt. Und wenn Jesus sagt, dass ein Mann, der eine andere Frau oder auch umgedreht angeguckt hat, um sie haben zu wollen, dann möchte ich mal den sehen unter uns oder in dieser Welt, der da nicht schuldig wäre. Und selbst wenn du sagst, ich bin in diesem Punkt rein und unschuldig und ich habe auch sonst keinen Menschen auf dem Gewissen und keinen Mord begangen, okay, meinetwegen, da ist es eben irgendeine andere Schuld, die dich belastet. Ich weiß doch nicht, was in deinem Leben schiefgelaufen ist und was dich belastet und was dich deprimiert und fertig macht und was du verdrängst und was du vertuschst und was du so verharmlost. Ich weiß nur eins, das weiß ich aus der Bibel, ich weiß nur eins, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde ohne Schuld, der ohne Schuld durchs Leben käme. Es hat einen einzigen gegeben, das weiß ich auch aus der Bibel, das war Jesus. Der hat keine Schuld gehabt, der hat keine Sünde begangen. Und deswegen ist er ja auch der Einzige, der uns unsere Schuld vergeben kann. Wenn du dir deine Schuld von Jesus vergeben lässt, da kann die dich weder in Zeit noch Ewigkeit nie wieder belasten. Und damit wir frei werden können, damit wir wieder atmen können, damit wir leben können, deswegen schickt uns Gott dauernd solche Mahner wie den Nathan, die uns an unsere Sünden erinnern. Und die uns klar machen, du bist der Mann, du bist dran, du bist schuld. Der Nathan, der hat ja eine ganze Menge riskiert, als der damals dem König so direkt gekommen ist. Ihr müsst euch vorstellen, der David, das war ein altorientalischer Herrscher. Solche Leute, die haben sich ja wie die Götter verehren lassen. Die ließen sich ja von niemandem zur Rechenschaft ziehen. Die umgaben sich mit Heuchlern, mit Schmeichlern und in so einer Situation und Atmosphäre der Lobhudelei, wo jede Kritik ausgeschlossen ist, da kann es einem ja den Kopf kosten, wenn man mal die Wahrheit sagt. Als später der Johannes der Täufer seinem eigenen Landesherrn vorgeworfen hat, dass er Ehebruch begangen hat, da hat das Johannes den Täufer den Kopf gekostet. Und als der Pfarrer Paul Schneider, der vor 2 Monaten 100 Jahre alt geworden wäre, als der im KZ Buchenwald gewesen ist, da hat die Offenheit, mit der er die Nazis damals angegriffen hat, ihm sein Leben gekostet. Damals haben in Deutschland fast alle, auch die Pfarrer mit, Heil Hitler gesagt. Der Pfarrer Schneider, der hat das nicht mitgemacht. Der hat noch nicht mal im KZ die Fahne gegrüßt. Und dem Lagerkommandanten von Buchenwald hat er ins Gesicht gesagt, Sie sind ein Massenmörder. Ich klage Sie an des Mordes an diesen Häftlingen. In diesem Freimut, so steht in einem Buch über ihn, in diesem Freimut war er wahrscheinlich der Einzige in ganz Deutschland. Er nannte also die Teufel bei Namen Mörder, Ehebrecher. Seht ihr, der Paul Schneider, das war ein Prophet, das war ein Sprecher Gottes, der den Machthabern seiner Zeit ins Gewissen geredet hat, im Auftrag Gottes, und der dafür sein Leben verloren hat. Kein Prophet riskiert leichtfertig sein Leben. Und deshalb kann man ja gut verstehen, dass der Nathan es erstmal so auf die diplomatische Tour hier versucht, erzählt diese rührselige Story vom geraubten Lieblingsschäfchen, eine Gleichnisgeschichte sozusagen durch die Blume. Der David versteht zwar die Geschichte, aber er versteht nicht, dass er damit gemeint ist. Der weiß ganz genau, was Recht und Unrecht ist. Der ist ehrlich empört über den Verbrecher, aber der merkt gar nicht, dass er selber der Verbrecher ist. Der fällt ein gerechtes Urteil, aber er merkt nicht, dass er dadurch über sich selbst das Todesurteil fällt. Und deshalb bleibt dem Nathan nichts anderes übrig, als ihm schonungslos und direkt ins Gesicht zu sagen, du bist der Mann. Und dann fügt er noch hinzu, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, weil du getan hast, was ihm missfiel? Uriah hast du erschlagen mit dem Schwert und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert. Jetzt hätte sich doch David ja rausreden können und sagen, ich habe den nicht mit dem Schwert umgebracht. Das ist irgend so ein fremder Soldat gewesen. Der war ja ein Schreibtischmörder, der hat den Auftrag gegeben, aber der, der den Auftrag gibt, um an der Mauer zu töten, ist genauso wie der, der an der Mauer geschossen hat. Der David, der fängt jetzt nicht an, nach irgendwelchen Argumenten zu fischen und seinen Fehltritt zu erklären. Erklären lässt sich jede Sünde. Das war damals so ein traumhafter Juliabend und der Jasmin hat geduftet und der Uhu hat geuhut. Und dann diese Frau, die sich in der Badewanne schlängelt, ich meine, das kann man ja verstehen, dass das einen Mann umhaut. Aber solche Erklärungen, der Hinweis auf die Umstände und auf die anderen, die Batzeba, die hat ja mitgemacht und so, die haben in dem Gespräch mit Gott, was wir Beichte nennen, überhaupt nichts zu suchen. Eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Ein Mord bleibt ein Mord, auch wenn ihn ein Staatschef wie der David verübt oder ihn geschickt als Schreibtischtäter arrangiert. Und ein Ehebruch bleibt ein Ehebruch, egal ob derjenige zur kirchlichen oder staatlichen Prominenz gehört. Und wenn das heute immer häufiger wird in Deutschland, dass selbst die führenden Politiker unseres Landes sich aller Nasen lang scheiden lassen und dann mit der neuen Freundin im Fernsehen auftreten, an den Maßstäben Gottes hat sich auch für Deutschland nichts geändert. Sondern die Maßstäbe und das Urteil Gottes, das ist geblieben. Und der Maßstab Gottes ist das sechste Gebot. Das heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Der David, der erklärt und beschönigt überhaupt nichts. Und der nimmt auch nichts von dem Urteil zurück, was er vorher gefällt hat. Er hat vorher gesagt, so wahr Gott lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und als er begreift, dass er selber dieser Mann ist, da sagt er, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Verstehst du, das geht bei dem David gar nicht um Sex und Mord und Moral und sowas. Sondern es geht um die Frechheit, mit der sich über den Willen Gottes weggesetzt hat. Diese Frechheit, diese Eigenmächtigkeit des Menschen, dass der Mensch sagt, mir sind Gottes Gebote schutzegal. Ich mache, was ich will und wozu ich Lust habe. Diese Eigenmächtigkeit, dieser ständige Widerspruch gegen Gottes Gebot, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und deshalb sagt der David hier, ich habe gesündigt. Und als dieses Bekenntnis raus ist, da ist natürlich klar, dass er die Todesstrafe verdient hat. Und als dieses Bekenntnis raus ist, Da sagt der Nathan zu ihm im Namen Gottes, so, weil du das jetzt gesagt hast, hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Der David erlebt, dass Gott ihm vergibt. Der kann leben, der ist frei. Statt Todesstrafe kriegt er Freispruch. Und das ist genau das, was du erleben kannst, wenn du willst heute Abend. Dass du das, was in deinem Leben nicht in Ordnung gewesen ist, vor einem Menschen aussprichst, der dir dann im Namen Gottes die Vergebung zusprechen kann. Nun kann ich mir vorstellen, dass manche von euch sagen, also das klingt ja nur furchtbar einfach. Ich habe in meinem Leben manches falsch gemacht. Und da brauche ich also bloß zu irgendeinem Pfarrer oder zu so jemandem hinzugehen und sag dem das. Und dann sagt er, es ist dir vergeben und damit ist alles gelaufen. Das klingt ja furchtbar einfach. Also erstens mal gehört zur Vergebung die Reue, dass du nämlich bereust, was du getan hast. Und zweitens gehört dazu der Vorsatz, es nicht wieder zu tun. Du kannst ja vielleicht dich selber belügen und du kannst den Pfarrer belügen, aber du kannst ja Gott nicht belügen. Gott guckt ja in dein Herz rein und der merkt ja, ob du bloß irgendwelche frommen Worte abspulst oder ob du wirklich bereust oder ob du wirklich den Vorsatz hast, es nicht wieder zu tun. Und drittens sagst du, das wäre leicht, wahrscheinlich bloß deswegen, weil du dich jetzt da unten in deiner Bank sicher fühlst. Aber wenn du das wirklich so einfach findest, dann schlage ich dir vor, dann komm doch nachher und sprich einen der Mitarbeiter an. Oder einen Seelsorger, einen Pfarrer. Und dann wirst du schon sehen, dass das gar nicht so leicht ist. Im Gegenteil, das ist schwer. Es ist sogar unheimlich schwer. Seine Sünde vor einem anderen Menschen auszusprechen, das ist wahrscheinlich das Schwerste, was es überhaupt im Leben eines Menschen, zumal im Leben eines Mannes gibt. Manche Menschen bringen das ein Leben lang nicht fertig. Und denke bloß nicht, dass das dem David leicht gefallen wäre. Der David, der war immerhin König, der war ein Staatsoberhaupt. Wann gibt denn so einer schon mal zu, dass er ein Verbrechen begangen hat? Guck dir doch mal die Prozesse an, die in unserem Land laufen, die nach der Nazizeit gelaufen sind und die jetzt laufen. Das sind nur unschuldige Leute. Da gibt kaum einer mal zu, dass er ein Verbrechen begangen hat. Das ist bei solchen Leuten so, die ganz oben stehen. Du bist zwar kein König über ein Land, du stehst vielleicht nicht ganz oben, aber irgendwo benimmst du dich vielleicht wie so ein König. In deiner Familie, in deinem Herzen oder in deiner Gemeinde oder so. Und du denkst, es fällt dir mal ein Zacken aus der Krone, wenn du mal vor Gott und Menschen zugibst, dass in deinem Leben was falsch gewesen ist. Das ist schwer, sicher ist das unheimlich schwer. Und ich lade dich trotzdem dazu ein. Weil es nämlich noch schwerer ist, mit dieser Schuld zu leben und zu sterben. Und weil das Schuldbekenntnis die einzige Möglichkeit ist, dass du wieder Frieden in dein Leben reinkriegst. Ich möchte dir Mut machen, dass du es tust. Und dass du dich überwindest. Und dass du das, was in dir drin steckt und was dich kaputt macht, mal ausspuckst. Du musst das mal lesen im Alten Testament, da hat der David in einem langen Psalm das mal beschrieben, die Situation, wie die war, als er mit dieser Sünde gelebt hat, dass es ihn krank gemacht hat. Er beschreibt da seine Depressionen, die der Mann gehabt hat. Wie viele Menschen laufen heute rum, die Depressionen haben? Wie kriegst du die denn los? Der David ist seine Depression dadurch losgeworden, dass er die Schuld bekannt hat, dass er sie ausgespuckt hat. Und dadurch ist er ein neuer Mensch geworden. Als der Nathan zu dem David gesagt hat, jetzt hat der Herr auch deine Sünde weggenommen und du wirst nicht sterben, da ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Sondern da setzt Nathan noch einen Satz hinzu, einen ganz merkwürdigen Satz, den lese ich euch mal vor. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Das ist ja nun merkwürdig. Der im Ehebruch gezeugte Sohn, der völlig unschuldig ist, der gar nichts dafür kann, der muss sterben, weil David schuldig geworden ist. Und an dieser Stelle, da wird der Nathan wirklich mal zu einem Propheten in dem Sinne, dass er was über die Zukunft sagt, auch über deine Zukunft. Denn es stirbt ja nicht nur der im Ehebruch gezeugte Sohn Davids, sondern 1000 Jahre später, da stirbt der reine, unschuldige, sündlose Sohn Davids, nämlich Jesus. Jesus, der Sohn Davids, der völlig unschuldig ist, der einzige Mensch, der nie eine Sünde begangen hat, der muss sterben an einem Kreuz, weil wir gesündigt haben. Das ist das Merkwürdigste, was je auf dieser Erde passiert ist. Das ist das Unverständlichste, Unbegreiflichste, was je geschehen ist, aber es ist geschehen. Das Kreuz ist der einzige Punkt in der Welt, wo du deine Sünden loswerden kannst und ein neuer Mensch werden kannst. Am Kreuz kannst du mal sehen, wie groß deine Schuld ist und wie groß die Liebe Gottes ist. Dass er seinen unschuldigen Sohn sterben lässt wegen der Schuld, die du begangen hast. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt lieb gehabt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und jetzt werden wir mit Gott reden. Das wird Otto mit uns tun.
Vater, wir haben gehört, was Ehebruch für Folgen haben kann. Wir haben gehört anhand von David, dass Ehebruch nicht nur eine Sünde ist dir gegenüber, sondern dass man sich dann auch in andere Sünden hinein verstricken kann, bis hin zum Mord. Wir haben aber auch gehört, dass Ehebruch zur Folge hat, dass wir die Ewigkeit mit dir verscherzen und dass wir eigentlich dann des Todes sind, dass wir selber sterben müssen. Vater, wir wissen auch, dass Ehebruch zur Folge hat, dass wir mit einer Lebenslast dann herumlaufen müssen, unter Depressionen leiden. Aber ich danke dir, Jesus, dass du ein Retter und ein Heiland bist und dass du frei machen willst. Ich danke dir für das Angebot, dass wir unsere Sünden bekennen dürfen, dass wir den Ehebruch bekennen dürfen und dass du diese Sünde, Ehebruch, mit ans Kreuz genagelt hast. Und danke auch dafür, dass wir dann nicht unter der Last des Ehebruchs leben müssen. Ich danke dir, Jesus, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass du dann treu und gerecht bist, uns diese Sünde vergibst und uns reinigst. Hab vielen Dank dafür. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.